Hallo, das ist die Datenaffäre, das Horchen hinter die Kulissen der Datenanalyse. Mein Name ist Annika Bergbauer. Das Thema dieser Episode ist Fake News. In den letzten Jahren wurde viel behauptet und gefühlt, aber Denken und Handeln nach Bauchgefühl beschränkt sich nicht nur auf US-Politiker. Für mehr evidenzbasierte Entscheidungen müssen wir erkennen, was Fake News sind. Der kritische Kopf ist das beste Mittel. Aber mal ehrlich, stellst du bei jedem Durchscrollen deines Social Media Feeds abends auf der Couch alles noch in Frage, was du siehst? Mit meinem Gast Katrin Hartwig spreche ich über die Möglichkeiten, Fake News automatisiert zu entdecken. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Wissenschaft und Technik für Frieden und Sicherheit im Fachbereich Informatik der TU Darmstadt. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Informatik und Psychologie. Liebe Katrin, herzlich willkommen bei der Datenaffäre.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu können.
Du befasst dich mit Social Media als Wissenschaftlerin. Und welche Methoden benutzt du denn da eigentlich und was wertest du aus? Du guckst ja jetzt nicht von der sozialwissenschaftlichen Perspektive drauf, sondern eben als Informatikerin. Nach was schaust du da?
Genau, du hattest ja schon gesagt, ich bin an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Informatik und hier sammle ich vor allem große Datenmengen, im Moment insbesondere auf Twitter. Und mein Ziel ist da, nutzerzentrierte Unterstützungsansätze für Nutzerinnen sozialer Medien im Umgang mit Falschinformationen oder ähnlichen Phänomenen wie Fake News zu entwickeln. Und methodisch führe ich da eigentlich einen Mix aus qualitativen und quantitativen Methoden durch.
Wie sammelst du die Daten auf Twitter? Machst du da Web-Scraping oder wie funktioniert das?
Ganz genau. Wir haben da so ein Social Media Observatory entwickelt im Team, das die Daten scrapt. Und da haben wir dann zum Beispiel im Corona-Kontext mehrere Millionen Tweets und die Metadaten dazu gesammelt. Und diese werden wir dann statistisch auswerten und haben das in Teilen auch schon getan. Und untersuchen dann zum Beispiel, welche Eigenschaften weisen diese Inhalte auf, unterscheiden da auch zwischen irreführenden und nicht irreführenden Inhalten und vergleichen dann, welche Unterschiede sind signifikant identifizierbar und vor allem, welche dieser Unterschiede sind denn für Laien auch gut nachvollziehbar und transparent sichtbar.
Und wie erkennt ihr jetzt Fake News? Könnt ihr die inhaltlich bewerten oder wonach schaut ihr?
Genau, in einem ersten Schritt wird das Ganze inhaltlich untersucht und da bin ich ganz froh, dass wir ein interdisziplinäres Team sind, wo auch Friedens- und KonfliktforscherInnen dabei sind, die natürlich politikwissenschaftlich ausgebildet sind, denn für mich als Informatikerin ist das natürlich auch eine Herausforderung zu unterscheiden, was ist jetzt irreführend und was nicht. Das ist also ein ganz zentraler Aspekt, dass wir da interdisziplinär arbeiten und da wird sich dann jeder Tweet ganz genau angeschaut. Es wird auch auf Links geklickt, die dort eventuell verlinkt sind. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video verlinkt ist, dann schauen wir uns auch dieses Video genau an und markieren dann am Ende die Entscheidung, ist es irreführend oder nicht und woran haben wir das erkannt. Und gleichzeitig führt das Ganze auch noch eine weitere unabhängige Person durch aus dem Team, sodass wir danach dann vergleichen können, gab es da eine Übereinstimmung oder müsste man sich diesen Inhalt vielleicht nochmal genauer anschauen.
Und könntest du so ein Beispiel für einen irreführenden Tweet geben? Was würde da drinnen stehen?
Da kommen natürlich jetzt gerade Tweets aus dem Corona-Kontext in den Kopf. Da gibt es ganz verschiedene verrückte Inhalte. Zum Beispiel den Klassiker, den man vielleicht auch aus den Medien kennt, in dem verbreitet wurde, wie verschiedene Heilmittel Corona heilen können, zum Beispiel Knoblauch oder Bleichmittel trinken. Also so extreme Beispiele gibt es da natürlich. Dann gibt es aber auch ganz andere Kaliber, zum Beispiel irreführend, weil es einfach jetzt vielleicht nichts konkret Lebensgefährliches darstellt, aber vielleicht so eine Vermutung hegt, dass man sich Gedanken macht in Richtung eines verschwörungstheoretischen Inhalts. Also zum Beispiel, schaut doch mal bei KenFM vorbei und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann einen Link, den man anklicken sollte.
Und jetzt irgendwie, da steht in dem Tweet, Knoblauch hilft gegen Corona. Aber ihr schaut euch ja wahrscheinlich nicht alle diese Tausende von Tweets alle händisch an. Wie kannst du das programmieren, dass das automatisch erkannt wird, dass Knoblauch und Corona die Verbindung nicht logisch sind?
Tatsächlich schauen wir uns im ersten Schritt doch jeden Tweet händisch an, weil wir da einen Trainingsdatensatz aufbauen möchten, der danach natürlich hilft, automatisiert zu detektieren, ob es sich um Fake News handelt oder nicht. Aber in diesem ersten Schritt ist es eben wichtig, dass wir diesen gelabelten Trainingsdatensatz aufbauen. Und das ist natürlich mehrere Monate Arbeit, in denen man sich Unmengen an Tweets, die auch sehr problematische Inhalte enthalten, anschauen muss. Das ist gar nicht so angenehm, aber auch sehr spannend.
Und ihr guckt euch dann tatsächlich auch die YouTube-Videos dazu an?
Genau, also es gehört dazu, dass man sich dann jeden Bestandteil dieses Tweets dann auch anschauen muss.
Und ihr habt ja jetzt, um eben auch nicht nur die Erkenntnis zu haben, ist das jetzt ein irreführender Tweet oder nicht, sondern ihr wolltet ja auch einen Schritt weitergehen und Mehrwert stiften für BürgerInnen. Und ihr habt das Trusty Tweet Plugin entwickelt. Was macht das denn?
Das Plugin ist ein Browser-Plugin, das aus zwei Hauptbestandteilen besteht. Zum einen wird dort automatisch vorgefiltert, ob es sich vermutlich um irreführende Inhalte handelt oder nicht. Das heißt, es ist hier der sehr ganz klassische Ansatz, der auch in der Informatik weit verbreitet ist. Da werden immer mal wieder neue Identifikationsmethoden entwickelt, um Fake News automatisch zu detektieren. Und wir nutzen hier State-of-the-Art Blackbox-Algorithmen, zum Beispiel gerade BERT. Das ist ein Modell des maschinellen Lernens zum Vortrainieren von natürlicher Sprachverarbeitung. Und das ist ein Blackbox-Modell, das heißt, es kann identifizieren, ganz automatisch, ob es sich um irreführende Inhalte handelt oder nicht. Es kann aber nicht erklären, wie es auf diese Entscheidung gekommen ist. Es gibt dann am Ende eine Prozentzahl aus, die besagt, wie sehr es den Inhalten ähnelt, die wir zuvor in den Trainingsdatensatz zum Beispiel als Fake News gelabelt haben. Und genau, dieser Algorithmus hat dann eine Genauigkeit von circa 80% in unserem Fall. Das ist der erste Schritt von Trusty Tweet. Und dann folgt der zweite Hauptschritt, der eigentlich auch der Fokus meiner Forschung ist. Und zwar kommt die Entscheidung danach. Wir haben jetzt identifiziert, es handelt sich wahrscheinlich um Fake News. Und was machen wir jetzt damit? Wir könnten den Tweet einfach löschen oder ihn markieren, ohne eine Begründung zu geben. Denn dieser BERT-Algorithmus ist ja Blackbox-basiert. Wir wollen aber hervorheben, wie Nutzende auch selbst erkennen und nachvollziehen können, dass es sich um Fake News handelt. Das heißt, basierend auf einer bestehenden Literaturanalyse und durch die eigene Analyse von sehr vielen Tausenden von Tweets, wie wir es auch eben schon angesprochen hatten, im Corona-Kontext haben wir dann nachvollziehbare Indikatoren identifiziert. Also welche Indikatoren nutzen Personen mit einer hohen Medienkompetenz sowieso schon, um Fake News selbstständig zu identifizieren. Diese wollen wir dann auf diesem vorgefilterten Sample hervorheben. Also wir filtern erstmal vor mit BERT, haben dann eine Untermenge an Tweets, die wahrscheinlich Fake News sind. Und auf diesen zeigen wir dann diese nachvollziehbaren Indikatoren an. Das können dann zum Beispiel fragwürdige YouTube-Links sein, aber auch alles, was Aufmerksamkeit erregt, wie zum Beispiel besondere Emojis oder sehr viel Großschreibung. Aber auch sowas wie Inhalte, also antisemitische Aussagen oder Anspruch auf absolute Wahrheit, wie zum Beispiel Klartext sprechen oder ähnliche Aussagen. Und das lässt sich automatisiert in den Tweets erkennen und hervorheben. Und am Ende hat man dann für viele der zuvor identifizierten Tweets eine Erklärung. Natürlich nicht für alle. Und diese müsste man sich dann nochmal genauer anschauen. Woran kann man es da vielleicht erkennen, ohne die Indikatoren, die wir bereits identifiziert haben, wie kann man diese Liste von Indikatoren noch wachsen lassen? Und dadurch wird dann im optimalen Fall ein Lerneffekt erzielt und natürlich das Ganze dann ohne Zensur von Inhalten.
Und dann zeigt ihr sozusagen, also dann gibt es so eine Markierung, das ist wahrscheinlich ein irreführender Tweet und dann macht ihr noch drunter eine Erklärung, weil das YouTube-Video hat antisemitische Inhalte.
Genau, im Prinzip sieht das so aus. Also wir haben das Ganze eben als Twitter-Plugin entwickelt. Das heißt, neben dem jeweiligen Tweet wird dann erstmal ein Icon angezeigt, das entweder eine Warnung oder keine Warnung entspricht. Und wenn man darüber fährt, kann man eben diese Erklärung sich anzeigen lassen, die erstmal ganz knapp ist. Also wir wollen da keinen ellenlangen Text erstmal darstellen, sondern einzelne Stichworte, die dem Nutzer dann ins Auge fallen können. Und wenn er dann weitere Informationen möchte, kann er dann entsprechend das Feld anklicken und kann dann nochmal detailliertere Informationen dazu finden, vielleicht auch ein wissenschaftliches Paper, was das Ganze beschreibt.
Und seid ihr da schon live? Kann ich mir das schon runterladen?
Aktuell ist das Plugin in der Weiterentwicklung. Das heißt, wir hatten zunächst in dem ersten Schritt einen Forschungsprototyp entwickelt, der einfach ohne Vorfiltern erstmal auf allen Tweets diese Indikatoren identifiziert und anzeigt. Das war dann auch in der Zeit frei verfügbar auf unserer Website. Inzwischen wurde es aber weiterentwickelt, weil wir dieses Vorfiltern mit Wert vorimplementiert haben. Und das Ganze ist noch in der Weiterentwicklungsphase. Das heißt, aktuell ist es leider nicht herunterzuladen. Aber das Ziel ist, dass es dann, wenn es dann weitergestellt ist, auf jeden Fall auch wieder herunterzuladen ist.
Und das Ziel wäre ja wahrscheinlich auch, dass ich das dann auch auf dem Handy benutzen kann, oder? Das ist ja das, wo wahrscheinlich die meisten Leute Tweets anschauen.
Genau, also wir sind in der Planung von weiteren Forschungsprojekten, die auch gerade für die Smartphone-Nutzung dann relevant sind. Aktuell ist das Plugin aber erstmal nicht dafür geeignet. Also es ist noch kein Hochglanzprodukt, sondern erstmal ein Forschungsprototyp, der für uns quasi im Webbrowser auch bisher nur Nutzung gefunden hat. Aber total klar, für die Smartphone-Nutzung ist so ein Tool natürlich auch total zentral und es macht sehr viel Sinn, sich in der Richtung dann weiterzuentwickeln.
Und ihr, um auch zu wissen, was wollen eigentlich die Endnutzer sehen, dazu macht ihr ja auch Umfragen, oder?
Genau, also wir haben da diesen Mix aus qualitativen und quantitativen Studien. Dazu gehören auf jeden Fall auch repräsentative Umfragen. Zum Beispiel haben wir vor einigen Jahren eine repräsentative Umfrage in Deutschland erhoben, um erstmal zu schauen, was ist denn die Relevanz von Fake News in Deutschland? Wer hat denn überhaupt Sorgen diesbezüglich? Und haben aber auch in Experimenten, in größer angelegten Experimenten untersucht, welche Form von Unterstützung wünschen sich die Nutzer? Wollen sie überhaupt diese Transparenz? Also möchten sie überhaupt eine Begründung sehen, warum etwas als Fake gelabelt wird oder nicht? Oder reicht ihnen das auch völlig aus, wenn etwas markiert wird und sie sich dann nicht weiter Gedanken darüber machen müssen? Und da haben wir dann festgestellt, dass gerade diese transparenten Ansätze doch am meisten Anklang finden und Nutzer sich genau dies wünschen.
Mhm. Ja, das glaube ich. Also wirklich so, jetzt auch nochmal nachzufragen, warum wurde das so markiert? Jetzt steht ja bald die Bundestagswahl an und gerade wenn man an Wahlkampf in den letzten Jahren zurückdenkt und natürlich immer an Trump denkt, haben natürlich Fake News auch eine große Rolle gespielt. Habt ihr da irgendwelche besonderen Erwartungen für Deutschland, dass dann Fake News vielleicht ansteigen oder auch gerade der Bedarf für euer Plugin groß da wäre?
Ja, so. Ich betrachte das Thema natürlich aus der Perspektive der Informatik und gerade diese Relevanz von Fake News für die Bundestagswahl, da sind natürlich auch ExpertInnen aus ganz anderen Disziplinen noch viel mehr gefragt. Aber wenn ich da selbst eine Einschätzung zu gebe, dann würde ich ja durchaus eine große Relevanz wieder erwarten. Und wie du schon gesagt hast, das haben wir auch in vergangenen Wahlen, wie zum Beispiel der US-Wahl gesehen, dass auch der Einfluss von irreführenden Inhalten auch strategisch aus dem Ausland eine große Rolle spielen können. Und das wird auch hier vermutlich nicht anders sein. Und ja, es gibt aber auch entsprechende Anstrengungen, um dem entgegenzuwirken, auch von offizieller Seite. Zum Beispiel wurde da so eine Sonderseite Fakten gegen Fake News eingerichtet, die dann offiziell und überparteilich Informationen rund um das Wahlverfahren darstellt. Und ich denke, das ist eine ganz gute, seriöse Quelle, um sich da zu informieren. Ansonsten merkt man natürlich, dass auch wieder im Rahmen dieser Bundestagswahl das Thema stark in den Medien ist. Aber auch allgemein in den letzten Jahren durch die Corona-Krise hat das eine ganz große Relevanz für die Gesellschaft und da merkt man auf jeden Fall einen Anstieg des Interesses an dem Thema.
Und weil du sagst, ihr wartet auch einen Einfluss aus dem Ausland, kann denn euer Plugin auch andere Sprachen?
Aktuell nicht, aber auch da ist das geplante neue Forschungsprojekt, also es geht in diese Richtung, in dem nochmal ja, andere Detektionsverfahren als BERT, wie wir es aktuell nutzen, eingesetzt werden. in Kooperation mit anderen Forschungseinrichtungen. Und das ist dann natürlich etwas komplexer. Man möchte ja zum einen automatisch detektieren, da sind dann unterschiedliche Sprachen gefragt. Und das Ganze möchte man dann auch dem Nutzer anzeigen und auch das muss dann in anderen Sprachen geschehen. Das ist aktuell in unserem Prototypen natürlich noch nicht der Fall.
Also ein super nützliches Plugin, was ihr da entwickelt habt und was hoffentlich möglichst viele Leute erreicht. Du machst ja auch Forschung zu benutzbarer Sicherheit. Also ich weiß schon, ich sollte natürlich eigentlich einen Passwortmanager benutzen. Mache ich natürlich nicht. Manchmal mache ich auch eine Notiz, was ich jetzt für ein Passwort wieder habe und in 3 Monaten wieder ändern muss. Aber wie ging es denn eigentlich besser?
Ja, also der sinnvollste Schritt wäre natürlich wirklich dieser Passwortmanager. Und wenn man das aber nicht nutzen möchte, dann ist tatsächlich die aktuelle Empfehlung, da nicht alleine auf Komplexität zu setzen. Also diese Vorschläge, die man vielleicht noch kennt, wie ein Sonderzeichen, 2 Ziffern und Ähnliches. Das wird gar nicht mehr so sehr empfohlen. Mhm. Die Länge ist eigentlich ausschlaggebend. Also je länger das Passwort, desto besser, solange man es sich noch merken kann. Das heißt, ein Tipp wäre dann zum Beispiel, verschiedene Wörter aneinander zu hängen. Genau, und dann kann man da ja auch immer noch ein Sonderzeichen oder eine Zahl sinnvoll mit einbauen. Das muss ja nur für einen selbst Sinn machen. Wenn man sich da eine gute Eselsbrücke schlagen kann, ist das optimal. Aber der Fokus ist eben diese Abwägung zwischen Usability und Sicherheit. Und das ist ganz zentral, dass man da nicht einfach ein total sicheres Passwort nimmt, was aus Unmengen an komplexen Kombinationen besteht und es sich dann nicht mehr merken kann oder dann immer das gleiche Passwort verwendet für alle einzelnen Anbieter. Und das macht natürlich auch wenig Sinn.
Aber das ist jetzt nochmal eine ganz neue Erkenntnis für mich, dass ich eben nicht mehr die Zahlen und die Sonderzeichen und den Großbuchstaben benutzen soll, sondern jetzt ein langes Passwort mache. Das ist tatsächlich auch anscheinend bei einigen Webseiten noch nicht angekommen, wo man dann ja ein Passwort einrichten muss und dann kann man das nicht absenden, bevor man nicht alle Zahlen und Sonderzeichen da drin hat.
Genau, das ist noch total verbreitet bei diesen Anmeldeformularen. Genau, da wäre es durchaus sinnvoll, den Fokus mehr auf diese Länge zu legen und weniger auf die Komplexität.
Okay. Na cool. Was können denn unsere ZuhörerInnen noch mitnehmen aus unserem Gespräch jetzt für ihren Alltag?
Genau, also wir haben ja vor allem über diese irreführenden Inhalte gesprochen und ich glaube, da wäre es sinnvoll mitzunehmen, dass es natürlich total komplex ist, das eigenständig zu erkennen. Und gerade wenn jetzt vermehrt Inhalte nicht mehr nur durch Text, sondern auch in Form von Videos, zum Beispiel auf TikTok oder YouTube oder sogar Sprachnachrichten in Telegram-Gruppen verbreitet werden, dass man sich dessen einfach bewusst wird und sich auch zum Beispiel dessen bewusst wird, dass es so etwas wie Deepfakes gibt, also Videos, die manipuliert sind und die können auch schon total real aussehen. Und allein sich dessen bewusst zu sein und Inhalte zu hinterfragen, kann schon helfen. Und dann kann es vielleicht auch hilfreich sein, Inhalte sich genau anzuschauen und zu prüfen, wie ist denn das Verhältnis zwischen dem Inhalt, also geht es da vielleicht um ein total seriöses und wichtiges Thema, und wie aufmerksamkeitsheischend ist dieser Inhalt dargestellt. Also sind da total viele Emojis drin und Großschreibung, um unbedingt aufzufallen. Da wird dort von absoluten Wahrheiten gesprochen. Dann kann man das Ganze auch nochmal hinterfragen. Und zentral ist dann natürlich diese Ausbildung der Medienkompetenz, also die Fähigkeit, dann auch dann weiter zu agieren, also sich im Netz zu bewegen und vielleicht zu Fact-Checking-Seiten zu navigieren, um das Ganze zu überprüfen.
Cool, wunderbar, das werde ich mir merken. Vielen Dank, Katrin, dass du heute Gast bei der Datenaffäre warst.
Ja, sehr gerne.
Das war die Episode Fake News. Katrin und ich sprachen über das automatische Erkennen von Fake News durch Algorithmen. Für das Training der Daten müssen Sie tatsächlich alles selbst lesen und hunderte von Videos schauen. Danach erst können dann die WissenschaftlerInnen den trainierten Algorithmus benutzen und automatisch Fake News zu erkennen und den NutzerInnen zu erklären, warum es Fake News sind. Außerdem hat Katrin erklärt, dass sichere Passwörter nicht Sonderzeichen, Großschreibung, Kleinschreibung, Zahlen enthalten, sondern einfach lang sein müssen. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bei der Datenaffäre.